Domradio, das Thema.
Dazu begrüßt Sie heute wieder Peter Kolakowski. Ein offenes Ohr macht glücklich, so haben wir diese Sendung heute genannt. Die bundesweit erste katholische Seelsorgestudie kommt zu überraschenden Ergebnissen mit zwei kompetenten Gesprächspartnern. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ein offenes Ohr macht glücklich. Die bundesweit erste Seelsorgestudie kommt zu überraschenden Ergebnissen. Zuhören, Menschen in ihren Nöten und Sorgen beistehen, nach Lösungen suchen, Kraft und Hoffnung aus dem Glauben vermitteln und schöpfen. Das sind die zentralen Aufgaben kirchlicher Seelsorge. Eine anspruchsvolle und zweifellos auch anstrengende Arbeit. Aber wie meistern Priester und andere seelsorgerlicher Begleiter in den Gemeinden diese täglichen Herausforderungen? Müssen sie doch neben Empathie und Einfühlungsvermögen auch lernen, sich abzugrenzen? Sind sie stärker von sogenanntem Burnout und Zweifeln betroffen, immer das Richtige zu tun? Wie wirkt sich der Zölibat und die Organisationsstrukturen der Amtskirche auf die seelsorgerliche Arbeit aus? Und woran muss sich die Ausbildung orientieren? Im Rahmen der jetzt veröffentlichten bundesweit ersten katholischen Seelsorgerstudie wurden insgesamt 8.600 Personen in 22 Diözesen befragt. Studienautor Professor Dr. Christoph Jacobs, er ist Pastoralpsychologe und Pastoralsoziologe an der Theologischen Fakultät in Paderborn und Pfarrer Stefan Weißkopf, Hauptabteilung Seelsorge Pastoral im Erzbistum Köln. Ich habe das lange geübt, Sie müssen mich nochmal korrigieren. Diskutieren jetzt 2 Stunden über die Ergebnisse und Konsequenzen, die sich aus der Untersuchung ergeben. Herr Weißkopf, die Studie war überfällig, ne? Eigentlich, oder?
Ich freue mich, dass wir das erste Mal eine Erhebung haben, die sich um unser pastorales Personal, um die Menschen kümmert, die dem Erzbischof ganz besonders am Herzen liegen, die pastoralen Dienste, um von Ihnen auch nochmal, wie Sie es eben gesagt haben, zu hören, was Ihre Anliegen sind, aber auch welche Zufriedenheit Sie haben, was Arbeit angeht, was geistliches Leben angeht. Von daher war das überfällig.
Es hat ja schon immer mal wieder so kleine Erhebungen im kleineren Rahmen gegeben, aber das ist die bundesweit erste. Haben Sie die Ergebnisse, da wollen wir später nochmal genauer drauf eingehen, haben Sie die überrascht?
Es gab sicherlich das ein oder andere, was mich überrascht hat, angefangen, was die Zufriedenheit angeht, die, was die Ergebnisse der Studie sagt, im Mittelmaß sind, auch im Vergleichbaren zur Gesamtbevölkerung. Und das freut mich eigentlich auch. Und durchaus auch nochmal überrascht hat mich zu schauen, dass gerade die geistig-spirituelle Dimension für den Dienst ein wichtiger Baustein ist. Und dass wir da auch einen Auftrag rausnehmen können. Und von daher bin ich froh, dass es diese Studie gibt, die uns hilft, weiter auf unser pastorales Personal zu schauen.
Dieser geistig-spirituelle Dienst, aus dem schöpfen viele Kraft, so viel Kraft, dass damit sogar eine höhere Lebenserwartung einhergeht, Professor Jacobs. Das war auch ein interessanter Aspekt in der Studie, ne?
Das kann man sicherlich sagen. Wir wissen, dass weltweit eigentlich bekannt ist, dass Geistliche aller Religionen im Vergleich zur anderen Bevölkerung eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung haben. Und das hat sich auch im deutschen Sprachraum immer wieder gezeigt. Also man liegt 2 bis 4 Jahre über der Normalbevölkerung, auch über der vergleichbaren Normalbevölkerung. Und dann ist es natürlich schon eine interessante Frage, woher das kommt. Also weltweit wissen wir das einfach, dass Menschen, die geistlich leben, auch in ganz dezidierter Weise gesund leben. Und das ist ein schönes Ergebnis. Haben wir zwar nicht direkt in unserer Studie untersucht, aber wir können das wieder voraussetzen. Und wir haben in unserer Studie danach gefragt, woher das kommt.
Wie kam es eigentlich zu der Idee, diese Studie zu machen? Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Ja, diese Studie hat eigentlich eine lange Geschichte. Es hat immer wieder Ansätze gegeben, das zu machen. Aber es braucht für so etwas eine günstige Gelegenheit. Theologisch sagen wir das immer einen Kairos. Und es hat eigentlich unterschiedliche Ansätze gegeben, diese Studie zu realisieren. Unterschiedliche Professoren haben immer wieder versucht, so etwas zustande zu bringen. Und im Jahre 2012, da war der Zeitpunkt gegeben, wo sich 5 Wissenschaftler einfach zusammengefunden haben. Wir machen das gemeinsam. Und gemeinsam ist man immer stark. Und so haben wir von 5 unterschiedlichen Universitäten eine gemeinsame Forschergruppe gebildet und damit die Sache ins Rollen gebracht.
Sie haben insgesamt letztlich, ich habe das ein bisschen verfolgt, auch die Entstehung der Studie. Sie haben zunächst etwa 1.800 Menschen gehabt, die Auskunft geben wollten. Das war anonymisiert. Zum Schluss waren es 8.600 Personen, also haben sich relativ viele beteiligt, auch von den Diözesen, 22 von insgesamt 25 haben sich beteiligt. Jetzt stellt sich für mich die Frage als Journalist natürlich, warum haben sich die anderen nicht beteiligt?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, das ist im Grunde genommen Zufall. Diese Studie ist im Grunde genommen in einem Schneeballsystem entstanden. Die Diözesen München und Paderborn, die haben angefangen. Dann haben wir diese Studie auf der Personaldezernentenkonferenz vorgestellt. Und die Personaldezernentenkonferenz hat sofort gesagt, das ist für uns so interessant, also die Verantwortlichen für das pastorale Personal der Diözesen. Wir wollen das auch. Und dann hat sich das im Grunde genommen durch die deutschsprachige pastorale Landschaft gefressen. Und es waren einige Diözesen, waren im Grunde genommen eigentlich in dem Moment, als die Anfrage kam, organisational nicht dazu aufgestellt. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe.
Seelsorge, Herr Weißkopf, ist ja nun ein Begriff, den man jetzt nicht nur innerhalb von Kirche findet, sondern Seelsorge ist eigentlich auch etwas, was im täglichen zwischenmenschlichen Kontakt zwischen auch nicht kirchlichen Amtsträgern stattfindet. Also Trost, Beistand leisten und so weiter ist ja auch eine Form von Seelsorge. Von daher sind die Ergebnisse der Studie auch insofern für Menschen interessant, die sich vielleicht in anderer Form als im kirchlichen Raum mit Seelsorge beschäftigen, sei es nun Psychologen oder auch Erzieher, Sozialarbeiter, was auch immer. Die könnten sicherlich auch interessante Ergebnisse aus der Studie ziehen. Aber meine Frage an Sie ist, wer darf denn oder wer ist überhaupt befugt, im kirchlichen Rahmen Seelsorge zu machen? Gibt es da eine bestimmte Berufsgruppe? Also sind das nur die Pfarrer? Sind das nur die Gemeindereferenten? Sind das nur die Pastoralreferenten? Wer darf, wer kann, wer soll Seelsorge betreiben? Vielleicht sogar auch nur die Kirchenmitglieder?
Also es gibt gewisse Unterschiede, nicht in der Abgrenzung, wer darf Seelsorge betreiben, sondern in der Art und Weise, wie man beauftragt wird. Das heißt, da gibt es auf der einen Seite den Priester, der durch seine Priesterweihe beauftragt wird, Seelsorger zu sein und dann vom Bischof in eine Pfarrei entsandt wird. Dann gibt es den Diakon, für den als Kleriker das Gelbe gilt. Aufgrund der Weihe entsendet der Bischof ihn in einen Dienst in seiner Diözese. Und dann gibt es daneben noch die Berufsgruppe der Pastoral- und Gemeindereferenten, die theologisch ausgebildet, qualifiziert sind, die aber auch eine besondere Beauftragung vom Bischof haben, um in der Gemeinde oder sei es in einer Kategorie, in einem anderen Feld, wie Krankenhaus oder sonstigen Feldern, Dienst zu tun im Namen der Kirche, aber entsendet vom Erzbischof. Und daneben gibt es eine große Gruppe, auch in den Gemeinden, die sich natürlich um die Seelsorge vor Ort mitkümmern. So. Getaufte, Gefirmte, die das aufgrund ihrer eigenen Berufung tun. Denn aufgrund der Taufe und Firmung gibt es ja schon auch die Befähigung und eigentlich auch den Auftrag, den Glauben nicht nur für sich selbst zu leben, sondern auch den Glauben weiterzugeben.
Wen haben Sie befragt, Herr Jakobs? Waren das auch die Personen, die Herr Weißkopf genannt hat?
Ja, genau die. Wir haben angefangen zunächst mit den Priestern, aber es war sofort klar bei den Personaldezernenten der Diözesen Deutschlands, dass sie gesagt haben, wir wollen auch die Diakone in der Studie haben, wir wollen die Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten drin haben und die Pastoralreferenten So haben wir im Grunde genommen alle Berufsgruppen, die im Dienst der Kirche stehen, haben wir befragt. Es wäre natürlich auch interessant gewesen, auch noch die Ehrenamtlichen in den Pfarreien zu befragen, aber das muss wirklich jemand anders machen. Das Projekt wäre uns über den Kopf gewachsen zu diesem Zeitpunkt.
Ein offenes Ohr macht glücklich. Ja, Herr Weißkopf, wir haben gerade von Ihnen erfahren, wer für Seelsorge zuständig sein kann oder zuständig ist. Nächste Frage wäre, wie funktioniert Seelsorge? Wer kommt? Ist das nur die Beichte? Ist das auch der Anruf beim Pfarrer? Ist das das Gespräch nach der Messe? Ist das der Krankenhausbesuch? Was umfasst alles Seelsorge?
Also Seelsorge hat einen ganz vielfältigen Rahmen. Ist eigentlich das, was wir von der Botschaft Jesu mitbekommen haben, in Sorge um die Menschen weiterzugeben. Das heißt, einerseits zu hören, wo sind Sorgen, Freude von Menschen gegeben, in Trauer, in Hochzeit, aber auch in vielen anderen Sachen, ganz unterschiedlich. Und diese Menschen mit der Botschaft des Evangeliums in Berührung zu bringen, damit sie im innersten Kern nochmal in ihrem Leben den Weg mit Christus finden oder gehen können.
Und wie werden die Menschen aufgefangen, Herr Jakobs, die selber Seelsorge betreiben? Auch die brauchen ja in gewisser Weise Seelsorge angesichts der zum Teil sehr hohen psychischen Belastungen, denen sie auch ausgesetzt sind, trotz der hohen und guten Lebenserwartung, die sie haben. Also das zerrt ja auch manchmal schon ganz schön an den Nerven. Sie machen ja selber auch Seelsorge für Seelsorger. Das ist ja auch einer ihrer Hauptjobs.
Ja. Ich denke, dass unsere deutschen Diözesen insgesamt eigentlich ein gutes Programm aufgebaut haben, um für das eigene pastorale Personal, für die Priester und Laien in der Seelsorge tätig zu sein. Es gibt geistliche Begleitung, das ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt supervisorische Begleitung, also die Begleitung zur berufsbezogenen Kompetenz. Und dann gibt es ein Coaching im Job, um das mal mit einer ganz modernen Sprache zu sagen. Dann gibt es natürlich auch die Sabbatzeiten, die jeder Seelsorger, jede Seelsorgerin beanspruchen kann. Dann gibt es Trainings, die in der Fortbildung gemacht werden. Eigentlich das gesamte Spektrum, was heute Großunternehmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten, haben wir als Kirche auch. Allerdings hat sich in der letzten Zeit etwas geändert. Wir merken, dass die Herausforderungen durch die Veränderungen in der Pastoral größer werden. Und da, glaube ich, müssen wir nachziehen. Das merken auch die deutschen Diözesen.
Und das, was Sie ansprechen, ist sicherlich auch eine Herausforderung für jede Personalabteilung, zu gucken, sich um die Menschen zu kümmern und sie zu unterstützen, sie zu befähigen, ihren Dienst zu tun, aber nicht nur zu befähigen, ihren Dienst zu tun, sondern ehrlicherweise auch die Sorgen um den Menschen, der dahinter steht.
Also nicht nur als Funktionsträger verstehen, wie Sie das auch in Ihrer Studie anmerken. Es gibt nicht wenige Seelsorger, die sich eben als Funktionsträger auch verstehen, aber damit mit diesem Begriff eigentlich gar nicht so glücklich sind, weil das ist im Grunde so ein kleines Rädchen irgendwo. Aber die Wertschätzung und auch die Anerkennung, auch die Selbstwirksamkeit, auch die Selbstverwirklichung geht zum Teil dann doch ein bisschen verloren, ne?
Also wie Sie es sagen, sich wirklich auch um den Menschen kümmern, der dahinter steht. Und wir erleben natürlich einen pastoralen Wandel ja auch zurzeit, der durch gesellschaftliche Veränderungen und andere Impulse gegeben ist. Das heißt, Seelsorge ist nicht mehr in der Art zu leisten, wie es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren der Fall gewesen ist, weil sich Menschen verändert haben, weil sich Milieus differenziert haben. Das heißt, da ist ein hohes Veränderungsmoment, das auch eine Rückwirkung hat auf die Menschen, die für die Kirche im Dienst stehen. Und genau diese Menschen in den Blick zu nehmen, um in dieser Veränderung ihnen auch nochmal gerecht zu werden und nicht nur im Dienst, sondern wirklich als Mensch, ist eine Herausforderung, die es gilt anzunehmen und zu meistern.
Ich will es mal, sagen wir so, marktwirtschaftlich kapitalistisch ausdrücken. Früher hatte die Kirche ja im Grunde auch einen gewissen Alleinvertretungsanspruch auf die Seelsorge. Sie haben es gerade angesprochen, die gesellschaftlichen Veränderungen. Mache ich heute den Fernseher an, lasse ich mir Karten legen und habe da auch eine Seelsorge. Es tummeln sich auf dem Markt der Seelsorger Unmengen an Leuten, die als Guru, als Heiler, als Seelsorger auftreten. Wie kann Kirche auch, Herr Weißkopf, da ihre Stimme auch erheben? Glaubwürdigkeit, keine Frage. Also der Respekt vor kirchlicher Seelsorge ist, nehme ich an, ungebrochen. Wenngleich auch viele Leute einfach Vorbehalte haben zur Amtskirche, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber wie muss sich auch Kirche, ohne jetzt sich zu kommerzialisieren, Glaubwürdigkeit zurückholen in der Gesellschaft, wenn Lebensentwürfe darin bestehen, sich so eine Art Patchwork-Religion zusammenzubauen? Also hier nehme ich mir dann das aus dem Yoga und dann nehme ich mir das was aus dem Buddhismus und dann gehe ich vielleicht zum Pfarrer und lege dort die Beichte ab. Was muss Kirche in Zukunft auch leisten?
Ich glaube, dass das eine spannende Frage ist, die mit einer, ich sag mal, geistlichen Erneuerung einhergeht. Nochmal zu gucken, was ist eigentlich der Auftrag von Kirche in der heutigen Zeit und wie wird dieser Auftrag in Zukunft gelebt? Was wir erleben ist, Menschen haben sich geändert. Manche Formate, die wir haben, sind einfach nicht mehr passgenau. So, das heißt nicht, diese Botschaft zu verändern. Christus ist derselbe, gestern, heute und auch in Zukunft. Die Botschaft des Evangeliums ist auch dieselbe, das ist unsere Grundlage.
Aber die Vermittlung wird eine andere
sein müssen. Aber zu sagen, auch nochmal neue Wege zu Menschen zu finden. Und das ist eben eine Herausforderung, mit der auch Seelsorger vor Ort umgehen müssen. Für die hat sich auch in dieser Art und Weise einiges verändert.
Sind die Seelsorger vor Ort bereit dazu, Herr Jacobs? Oder haben Sie überhaupt schon verstanden, worum es geht? Auch, oder ist es für Sie eher eine Belastung, die dann oft mit Burnout auch verwechselt wird? Angst vor einer Veränderung?
Ich glaube, Angst vor Veränderungen zu haben, ist für jeden Menschen ganz normal. Das gilt im Grunde genommen auch für Seelsorgerinnen und Seelsorger. Was für die Seelsorgerinnen und Seelsorger wirklich auch klar wird, dass sie sich verändern werden und verändern müssen. Und jede Veränderung von Gewohnheiten hat auch einen Belastungsmoment. Und dieses Belastungsmoment ist im Moment wirklich auch nicht wegzudiskutieren. Organisationen, die sich in Veränderungen befinden, wie jedes große Unternehmen, organisiert auch neue Belastungen. Aber das bedeutet nicht, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger diesen Belastungen ausweichen wollen. Nur die Frage ist, wie sie managen. Das ist die zentrale Frage.
Und dahinter steht natürlich ehrlicherweise auch die Perspektive zu sagen, unsere Seelsorger sollen ihrer Berufung gemäß leben und arbeiten können. Also wir wollen sie ja nicht zu etwas hin verändern, was gar nicht ihrer Berufung entspricht.
Also Selbstverantwortung und Autonomie soll gleichwohl erhalten, auch vielleicht sogar ausgebaut werden. Habe ich das so verstanden, so richtig verstanden?
Ja, Berufung ist mehr als Selbstverantwortung und Autonomie. Aber natürlich hat jeder Seelsorger oder jeder Pfarrer für seine Pfarrei auch eine hohe Verantwortung. So, das heißt, es geht nicht darum, jetzt ein Pastoralkonzept top-down runterzubrechen von der Spitze des Bistums bis in den kleinsten Ort, sondern durchaus aber eine geistliche Grundhaltung mit Seelsorgern nochmal zu schaffen, wie es gelingen kann, dass sie wirklich ihrer Berufung gemäß leben und arbeiten können.
Ob solche Autonomie und Eigenverantwortung vielleicht auch zu einer Art Überforderung führen könnte, ich sage nur als Stichwort Zusammenlegung von Gemeinden, Verdichtung von Arbeitsprozessen. Darüber wollen wir gleich sprechen mit Stefan Weißkopf vom Erzbistum Köln und Professor Dr. Christoph Jakobs von der Theologischen Fakultät Paderborn. Und hier geht's weiter mit dem Thema »Ein offenes Ohr«. Macht glücklich. Die bundesweit erste Seelsorgestudie kommt zu überraschenden Ergebnissen. Im Studio weiterhin Stefan Weißkopf vom Erzbistum Köln und Professor Christoph Jakobs, Pastoralpsychologe und Pastoralsoziologe von der Theologischen Fakultät in Paderborn. Ja, die Studie, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, wollen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir haben über die Herausforderungen gesprochen, vor denen Seelsorge auch steht. Welche Herausforderungen, Herr Jakobs, Herr Weißkopf hat das schon ein bisschen auch angesprochen, vor welchen Herausforderungen sehen sich denn die Seelsorger selber? Die stehen vor vielen Herausforderungen, die Veränderung der Organisationsstrukturen, die Selbstwirksamkeit, auch die Selbstverwirklichung. Wir haben das Schlagwort Burnout, auf Salutogenese wollen wir auch gleich nochmal eingehen. Aber wo sehen denn die Seelsorger selber Herausforderungen in ihrem Job?
Ich würde gerne erstmal anfangen, was wir herausgefunden haben, was ein positives Ergebnis ist. Das ist, wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass die Seelsorgenden eigentlich vergleichsweise im Vergleich zur Normalbevölkerung sehr zufrieden sind mit ihrer Lebensart, ihrer Lebensweise und mit ihrer Tätigkeit. Ich glaube, das ist zunächst mal das Wichtigste, was wir auch an die Seelsorgenden zurückgeben können, worüber sie sich immer fast selber wundern, dass sie diese Lebenszufriedenheit haben. Das ist vermutlich eine Herausforderung, das selber zu akzeptieren, dass es so ist.
Hat das, wenn ich da mal anhaken darf, hat das auch damit zu tun, dass man Seelsorge eigentlich oder den Job des Seelsorgers auch leben muss? Das heißt, man geht nach Hause und macht dann die Tür zu und dann ist man nicht mehr Seelsorger, sondern durchzieht ja im Grunde das ganze Leben. Und dadurch kommt ja auch diese Lebenszufriedenheit, ne?
Genau, das ist es. Besonders bei Priestern können wir zeigen, dass Lebenszufriedenheit und Arbeitszufriedenheit einen ganz besonders hohen Zusammenhang haben, viel höher als bei einer vergleichbaren Normalbevölkerung. Also Seelsorger sein ist eine Lebensart. Und das ist etwas, worauf die Seelsorgerinnen und Seelsorger selber stolz sind, aber auch die Kirche stolz sein kann, dass sie solche Leute hat. Das bedeutet aber auch, dass es eine große Herausforderung ist, auch immer wieder Abstand zu gewinnen, um zum Beispiel nicht auszubrennen. Allerdings können wir ohne weiteres sagen, die Burnout-Rate, die wir unserem Personal haben, ist im Vergleich nicht besonders hoch. Wir haben 1-3%, von denen man vielleicht vermuten kann, dass sie ein Burnout haben. Wir wissen es natürlich nicht, aber von den Zahlen können wir es vermuten. Und dann haben wir nochmal weitere 5-10%, die vielleicht ein gewisses Risiko für Burnout haben. Das bedeutet, wir haben, nehmen wir mal an, eine Diözese hat 1000 Mitarbeiter. Eine große Diözese wie Köln kommt ohne weiteres in diesem Bereich schon darüber.
1200 im aktiven Dienst.
1200. Dann haben wir insgesamt 10%, von denen wir sagen müssen, das sind immer 100 bis 150, für die brauchen wir ein besonderes Auge. Und die haben auch die Herausforderung, für sich selber gut zu sorgen.
Sie haben das schon gerade angesprochen. Es geht auch ein bisschen um die Gesundheitsförderung, sich selbst für sich selbst gut zu sorgen. Das Schlagwort Burnout möchte ich gerne aufgreifen. Ist so ein Schlagwort, was jetzt überall auch schon seit Jahren durch die Medien hin und her gereicht wird. Burnout an sich ist ja keine Krankheit, sondern, und es gibt ja auch Fachleute, die sagen, man soll Burnout auf keinen Fall psychiatrieren, sondern Burnout kann eine Ankündigung für eine Krankheit sein oder auch Folge einer Krankheit, zum Beispiel eine Depression. Oft werden ja zum Beispiel auch Depressionen mit Burnout gleichgesetzt oder auch verwechselt. Sie warnen auch davor und Sie räumen ein bisschen, nicht nur in Ihrer Studie, sondern auch in der Literatur, die Sie verfassen, mit dem Begriff des Burnouts so ein bisschen auf.
Das würde ich ohne weiteres sagen. Mit der Anwendung dieses Begriffes Burnout soll man ein ganzes Stückchen vorsichtig sein, denn sonst wird er so inflationär gebraucht, dass beinahe alles mit Burnout belegt werden kann. Es gibt hunderte von Symptomen für Burnout, die in der Zwischenzeit herumgeistern. Und ich würde vorschlagen, lieber etwas vorsichtiger damit umgehen als inflationär. Was ist Burnout? Burnout ist ein Risikozustand in Bezug auf Erkrankung. Aber es ist noch keine Erkrankung selber. Also Burnout als berufsbezogener Risikozustand, der sehr viel mit Erschöpfung zu tun hat. Aber Erschöpfung kann auch erstmal sehr normal sein. Wenn ich viel Anstrengendes hinter mir habe, dann ist Erschöpfung erstmal ganz normal.
Und Erschöpfung ist ja auch ein Übergangszustand. Das heißt, man regeneriert sich ja relativ schneller, wobei Burnout das Konzept, dem zum Konzept zugrunde legt, dass es eigentlich zum Dauerzustand geworden ist. Also eine ständige Dauererschöpfung, Übermüdung, Distanz zur Arbeit, emotionale Abgrenzung von anderen. So wird ja allgemein hin Burnout auch definiert. Herr Weißkopf, ohne jetzt nochmal den Begriff Burnout in den Mund zu nehmen, wie fangen Sie die Seelsorger auf? Wir haben das gerade schon angesprochen, psychologische Betreuung, psychologische Beratung. Seelsorger sind auch nur Menschen, das heißt auch die kriegen Depressionen, auch die kriegen Selbstzweifel, auch Zweifel an ihrer Arbeit. Was macht man als Seelsorger, wenn man vor solchen Fragen steht? Wo geht man dann hin, zu welchem Seelsorger?
Also erstmal bin ich froh, dass wir offen über so ein Thema hier reden können und ich bin auch froh, wenn die Menschen oft mit so einem Thema umgehen können. So, das ist ja auch in Gesellschaft so, das ist ein Thema, was oft mal verdeckt wird, was nicht offen angesprochen wird, dass man erschöpft ist, dass man eventuell perspektivlos ist. So. Von daher kann ich nur dafür werben, zu sagen, transparent und offen mit dem Thema umzugehen und dann auch wirklich zu gucken, wie kann dieser Person in der aktuellen Situation dann wirklich nochmal beigestanden werden. Sei es, der Professor Jacobs hat es eben angesprochen, über ein Sabbatjahr oder über eine Recreatio, aber auch über, wenn notwendig, medizinische Hilfe oder Supervision. Das sind ja ganz verschiedene Faktoren, die oftmals da zusammenkommen. Und auch wenn wir den Begriff Burnout jetzt nochmal nehmen, muss man ja immer nochmal schauen auf die Person hin, wo sind eigentlich die Faktoren, die im Moment dazu führen. Sich die näher anzuschauen, heißt dann auch zu überlegen, was für eine Unterstützungsmaßnahme kann da hilfreich sein?
Ja, Seelsorge zweifellos eine sehr anspruchsvolle, sehr herausfordernde Aufgabe, eine sehr schöne Aufgabe auch, Dienst am Menschen zu leisten, ganz nah zu sein. Nähe, auch ein ganz wichtiges Thema, Vertrauen, Hinwendung, zugeneigt sein. Das kann aber auch an den Nerven zehren. Das heißt, wie grenzt sich dann ein Seelsorger ab? Auf der einen Seite haben Sie gerade gesagt, ja, das hört ja nicht an der Haustür auf, sondern man lebt das ja auch. Arbeit und Leben sind ja miteinander im Grunde verwoben. Aber man braucht auch eine Grenze. Wie schafft man das als Seelsorger, Herr Weißkopf, Herr Jacobs? Herr Weißkopf, Sie zuerst.
Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung als Pastor sagen, dass das auch ein Stück mit Erfahrung und Selbstdisziplin zu tun hat, zu sagen, auf der einen Seite einem Menschen nah zu sein, ihn anzuhören, ihn zu unterstützen, ihm zu helfen, dann aber durchaus auch wieder die Chance zu haben, einen Schritt zurückzugehen und sich zu distanzieren, um eben nicht ganz in so einem Feld aufzugehen, im Sinne sich zu vergehen. So, und das ist eine Herausforderung für heutige Seelsorger, wirklich auch auf sich selbst zu achten und sich auch zuzugestehen, ja, ich darf mich an gewissen Stellen abgrenzen und im Prinzip den Kairos wahrzunehmen, zu gucken, wie balanciert man Nähe und Distanz wirklich so aus. Modern wird man sagen, eine Work-Life-Balance muss her. So, und die ist natürlich für einen Seelsorger genauso wichtig wie für andere Menschen, aber auch nochmal eine größere Herausforderung, weil wir natürlich postulieren, was ja auch richtig ist, Seelsorge kann nur in Nähe zu den Menschen geschehen.
Haben Sie, Herr Jacobs, denn auch in Ihrer Studie herausgefunden, dass die Seelsorger Schwierigkeiten haben mit dieser Abgrenzungsmöglichkeit? Oder wie haben Sie bestimmte Praktiken auch herausgefunden, wie man sich dann abgrenzen kann oder auch eben auch für sich im Rahmen von Gesundheit, auch seelischer Gesundheit, auch einfach eine gewisse Distanz braucht?
Dass jeder eine sinnvolle Distanz braucht, ist offensichtlich. Wir haben nicht speziell dazu Fragen gestellt. Das ist sicherlich in unserer Studie nicht zusätzlich herausgekommen. Aber was wir aus unserer Studie her wissen, es ist nicht die Arbeitszeit, die die Abgrenzung ausmacht. Das ist etwas ganz Wesentliches. Es gibt Leute, die arbeiten sehr, sehr, sehr viel und können sich abrechnen.
Über 60 Stunden.
Ja, das kommt ohne weiteres. Und gerade die Leute, die viel arbeiten, das ist das Interessante, sind häufig lebenszufriedener, sie können sich besser abgrenzen, sie haben eine geringere Burnout-Rate. Also offensichtlich ist es nicht die Arbeitszeit wie für jeden in der Gesellschaft auch, das weiß man eigentlich in der Zwischenzeit. Es macht nicht die Arbeitszeit, sondern die innere Fähigkeit, in Distanz zu kommen zu dem, was man tut. Ich bringe es mal ein Beispiel aus der Bibel. Jesus hat, so heißt es im Evangelium, alle Krankheiten und Leiden geheilt. Das hat er natürlich in dem Sinne nicht getan. Er war nicht für alle der Heiler, sondern es sind auch Menschen übrig geblieben, die eben von ihm nicht geheilt wurden, weil sie einfach nicht in seiner Nähe waren. Und so ähnlich ist das für jeden Seelsorger und jede Seelsorgerin heute auch. Es wird auch Menschen geben, die zwar gerne hätten, dass ein Seelsorger für sie zuständig ist, der ist aber einfach gerade nicht in der Nähe, weil er für sich selber sorgen muss. Und das ist etwas, diese Spannung muss jeder eigentlich mitleben, der Profi ist.
Es gibt einen schönen Begriff, der auch in den letzten Jahren oder jetzt aktuell auch immer wieder aufkommt, der Begriff der sogenannten Resilienz. Also eine gewisse seelische Widerstandsfähigkeit auch, um mit den Widrigkeiten des Alltags und auch mit den emotionalen Belastungen des Alltags eigentlich umgehen lernen, umgehen können, ohne jetzt selbst in Depression oder in Wut oder in Hass oder in Trauer zu versinken. Herr Weißkopf, Sie nicken so ganz. Ich habe, glaube ich, den Punkt so ein bisschen getroffen. Ne?
Ja, ich glaube, dass das für viele Seelsorger vor Ort eine große Frage ist. So, das heißt, es gibt ja auch Situationen, die konflikthaft sind, so, wo man als Seelsorger auch in Konflikten steht und nicht unbedingt eine Lösung parat hat.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Ja, das geht los, wo sie sozusagen einer Familie beistehen und wo sie einfach nur hilflos mit ansehen oder wahrnehmen können, dass diese Familie wütend ist, weil gerade ihr Kind gestorben ist. So, also das geht aber auch dahin, dass man sagt, es gibt Herausforderungen, auch organisatorischer Art, die sich in unseren Seelsorgebereichen stellen, wo es nicht gelingt, immer alle Menschen mitzunehmen, was gar nicht möglich ist und trotzdem Entscheidungen getroffen werden müssen. Das heißt, die Fähigkeit, wirklich auch nochmal mit Widerständen umzugehen und an Widerständen zu reifen und auch so ein wenig Resilienz bedeutet ja auch, ja, so nicht Widerständen aus dem Weg zu gehen, aber so eine Flexibilität zu haben, mit Widerständen umzugehen. So, wie ein Baum, der sozusagen, wenn er eine Flexibilität nicht hätte, beim ersten Sturm, wenn er ganz starr wäre, brechen würde.
Also ein biegsames Schilfrohr.
Genau.
Und da wissen wir aus unserer Studie, dass unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger diese Resilienz tatsächlich besitzen. Die Herausforderungen liegen noch an einer anderen Stelle, da müssen wir noch drüber reden. Aber die Resilienz haben sie tatsächlich. Und da sind wir eigentlich sehr froh darüber, dass sie das realisieren.
Also Ohnmacht, auch Machtlosigkeit, wie zum Beispiel mit der Familie, mit dem Kind, einfach auch dann zuzulassen. Und nicht zu hadern oder jetzt das als persönliches Scheitern ansehen oder sich das schon zu Herzen nehmen, also dieses Schicksal, aber auch damit umgehen lernen.
Hat auch viel damit zu tun, zu sagen, ich bin als Seelsorger in ganz verschiedenen Rollen unterwegs in so einer Pfarrei, so als Pfarrer. So, ich bin einerseits derjenige, der den Menschen nah sein will, der Menschen in Trauer, in Taufe, in Hochzeit, in anderen Ausnahmesituationen begleitet. Und dennoch bin ich auch derjenige, der Verantwortung für die Gesamtpfarrei hat, der auch manchmal unliebsame Entscheidungen treffen muss. Und das miteinander hinzukriegen, das auszubalancieren und den Erwartungen der Menschen gerecht zu werden und doch nicht alles zu können, hat ja Rückwirkungen auf meine Person. Und das auszuhalten und sich selbst auch nochmal bewusst zu machen, ist, glaube ich, ein großes Spannungsfeld.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über das Personal auch gesprochen. Was verstehen Sie denn jetzt unter blinden Fleck? Werden die nicht so wahrgenommen, die Seelsorger in dem Organisationssystem Kirche, oder wollen die nur mehr Aufmerksamkeit? Was meinen Sie damit konkret?
Nein, ich glaube nicht, dass es um mehr Aufmerksamkeit geht, sondern wenn Organisationen sich verändern, dann sorgen zunächst mal die Organisationen einfach dafür, dass sie überleben, und da passen sie sozusagen die Menschen an die Organisation an. Aber das kann ja nicht das Ziel sein, die Menschen an die Organisation anzupassen, sondern wir müssen auch die Organisation an die Menschen anpassen. Das heißt, es könnte tatsächlich passieren, dass, wenn Kirche sich reorganisiert, und das muss sie in der heutigen Gesellschaft, dass sie sich an die moderne Gesellschaft und an die Erwartungen von Menschen anpasst, muss sie natürlich auch aufpassen, wo bleiben denn unsere Leute, die hier sich engagieren und die tun einen wertvollen Dienst. Und da ist in den letzten Jahren tatsächlich ein ganzes Stückchen aus unserer Sicht, auch aus Sicht der Forscher, zu wenig dran getan worden und auch aus Meinung der Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Das heißt, sie wollen nicht nur funktionieren müssen, und das darf auch tatsächlich nicht sein. Deswegen der blinde Fleck der Seelsorge. Es geht auch um die Charismen der Leute, um die Berufung der Leute, wie wir ja auch schon am Anfang mal kurz gesagt haben.
Das kann ich nur auch für das Erzbistum Köln, glaube ich, an der Stelle nochmal konkretisieren, zu sagen, wir haben 180 Seelsorgerbereiche in den vergangenen Jahren geschaffen, und ein Plädoyer der Studie muss sein, zuvorderst auf die Person zu gucken und erst dann Strukturen zu schaffen. Das heißt, nicht die Frage zu stellen, wie muss ich mich als Seelsorger verändern, damit ich in Strukturen passen, sondern zu gucken, was für Charismen sind eigentlich durch unsere Seelsorger da, und aus diesen Charismen heraus wirklich die Möglichkeit für Seelsorge und Struktur zu schaffen. Das ist ein Paradigmenwechsel, denn wir befassen uns lieber mit Strukturen, und das Plädoyer muss sein, uns mehr mit den Personen zu beschäftigen, uns mehr mit dem seelsorglichen Personal zu beschäftigen und uns mehr mit den Getauften und Gefirmten zu beschäftigen.
Aber gleichwohl, Herr Weißkopf, müssen Sie sich natürlich auch mit den Strukturen beschäftigen. Also wir haben ja auch ganz andere Organisationsformen jetzt in Kirche, jetzt und in Zukunft. Also ich will es nochmal sagen, die Zusammenlegung von Gemeinden zum Beispiel. Auf der einen Seite gleichzeitig eine sehr hohe Lebenszufriedenheit der Menschen. Was muss ich denn Ihrer Ansicht nach, vor welchen Herausforderungen stehen denn die Strukturen?
Darf ich da vielleicht einfach mal reinspringen?
Bitte.
Weil das ein Ergebnis unserer Studie ist. Wir haben einen ganzen Anteil auch unseres pastoralen Personals, vor allem diejenigen, die in der zweiten Reihe stehen, die sagen, wir sind so mit unserer Positionierung erstmal nicht zufrieden. Das heißt, die haben auch eine geringere Lebenszufriedenheit, die haben eine geringere Arbeitszufriedenheit, die haben auch eine geringere Organisationszufriedenheit. Und diesen Personen mehr gerecht zu werden im pastoralen Einsatz, in der Gestaltung der Strukturen, wie werden wir denen gerecht mit ihren Charismen, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Möglichkeiten? Das ist, glaube ich, noch nicht gelöst von den Diözesen.
Warum sind Sie denn unzufrieden, Herr Jacobs? Ist es die mangelnde Wertschätzung oder die mangelnde Anerkennung?
Hat etwas mit mangelnder Wertschätzung zu tun, beziehungsweise auch gar nicht zu wissen, wofür bin ich denn eigentlich tatsächlich zuständig? Viele Menschen in der Gesellschaft denken auch, jeder Priester ist Pfarrer. Das ist er aber nicht. Jeder Priester ist Seelsorger. Es ist auch nicht jeder mit den gleichen Qualifikationen ausgestattet. Und das hat etwas mit Anerkennung, mit Wertschätzung, aber auch mit beruflicher Identität zu tun. Da sind wir ein ganz, in Anführungsstrichen, normales Unternehmen.
Und ich nehme schon auch wahr, dass die Meinung vieler Seelsorger durchaus ist, die ich auch persönlich teile, dass oftmals das Gefühl auch der mangelnden Wertschätzung mit einem Stück der Sorge ist, wir sollen hier eine Zukunftsperspektive für unseren Seelsorgebereich erarbeiten. Wo liegt denn eine Zukunftsperspektive in einer pastoralen Konzeption des Bistums? So, das wird eine Herausforderung auch für die Zukunft sein, wirklich nochmal nach vorne zu schauen. Wie wollen wir in diesem Erzbistum Köln mit den Menschen, die uns anvertraut sind, mit den Menschen, die wir im pastoralen Personal haben, wie wollen wir mit diesem Seelsorge betreiben? Und wir merken, wir kommen an Grenzen und können nicht einfach weiter so machen wie bisher. Das ist das eine. Aber den positiven Ansatz zu fahren, zu sagen, was haben wir denn für Potenziale da und wie können wir diese Potenziale nutzen und nochmal anders, anders reifen lassen, damit wir Seelsorge betreiben können.
Das hört sich ja fast an wie ein Selbstfindungsprozess. wenn Sie sagen, was haben wir für Potenziale und was haben wir überhaupt da und so weiter. Also da muss ich vielleicht Kirche auch nochmal ein Stück neu finden.
Ich würde nicht sagen Selbstfindungsprozess, aber durchaus nochmal eine Anfrage an das eigene Selbstverständnis. Das wird einhergehen. So. Wenn ich gucke, dass wir in unseren Seelsorgebereichen uns oftmals wichtig und richtig um die Menschen kümmern, die zu uns gehören, das aber nur noch hochgegriffen 5-10% der Gesamtbevölkerung sind und wie viele Ressourcen, auch Personalressourcen, wir für diese 5-10% einsetzen, ist es vom Selbstverständnis her nicht gegeben zu sagen, da gibt es Potenziale, die wir nutzen müssen, um auch den übrigen 90% nochmal in den Blick zu nehmen. So, also das hat schon mit pastoralem Wandel und Zukunftsperspektive zu tun. Ich glaube, das fordert auch die Seelsorger ein, dass sie sagen, wir möchten eine wirkliche Perspektive haben, dass wir auch in Zukunft als Seelsorger leben und arbeiten können.
Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger möchten den Menschen dienen. Und dafür braucht es geeignete Organisationsstrukturen, die für die heutige Gesellschaft modern sind und tatsächlich auch gesund sind. Und damit sind wir wieder beim Thema der Gesundheit. Denn es gibt eine körperliche Gesundheit, es gibt eine seelische Gesundheit, es gibt eine Gesundheit in den Beziehungen, also soziale Gesundheit und eine spirituelle Gesundheit. Und diese Gesundheit müssen wir tatsächlich durch unsere Organisation auch fördern. Dazu sind wir da.
Wir wollen sprechen, Herr Weißkopf, Herr Jacobs, noch so ein bisschen über die Zugänge zur Seelsorge. Bevor wir nochmal auf die Gesundheit zu sprechen kommen, das haben wir gerade schon ein bisschen angemerkt, auch den Begriff der Salutogenese ist schon gefallen. Der ist entwickelt worden von dem US-amerikanischen und israelischen Medizinsoziologen Antonovsky. Was sich dahinter verbirgt, wird uns Herr Jacobs gleich noch ein bisschen näher erklären. Aber die Zugänge, die Ansprechbarkeit von Seelsorge, Sie haben das gerade schön, meine Herren, nochmal besprochen. Wir sind eigentlich das dienstleistungsfreundlichste Angebot, womit wir eigentlich wuchern müssten, können, sollen, Herr Weißkopf. Ne? Also wenn man Seelsorge braucht, kriegt man sie sofort unkonventionell. Man braucht keinen...
Es gibt ganz verschiedene Zugänge, Menschen anzusprechen. Sei es da, wo Gottesdienste stattfinden, da, wo Seelsorger sind, übers Fahrbüro, über die Website. Viele Pfarreien haben E-Mail-Account oder Twitter oder Facebook-Möglichkeiten. Also ich glaube schon, dass es da eine hohe Anzahl von Wegen gibt, wirklich mit den Fragen seines Lebens auch nochmal Gehör zu finden.
Also viele Menschen unterstellen oder haben das häufig auch schon erlebt, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger keine Zeit haben. Also wir sollten uns nicht falsch auf die Schulter klopfen. Aber im Grunde genommen kann man eigentlich jeden Menschen, wer auch immer, ob gläubig oder nicht gläubig, nur dazu ermutigen, wenn sie irgendwo einen Seelsorger oder Seelsorgerin sehen, ihn auf seine Verantwortung anzusprechen. Und letztlich glaube ich, das wird funktionieren. Wenn man sagt, also sie haben versprochen, für mich da zu sein, wann haben sie denn Zeit? Und in der Regel haben dann Seelsorgerinnen und Seelsorger tatsächlich Zeit in einem kürzeren oder längeren Abstand.
Also ich glaube, ganz ehrlich, das ist ja auch deren innere Berufung, das zu tun. Also da bin ich auch überzeugt, da weiß ich auch von keinem, der sich so einem Angebot oder so eine Anfrage einfach verweigern würde, sondern da geht es ja um den Kern und eigentlich auch das, was ein Stück dazu geführt hat, dass ich so einen pastoralen Beruf gewählt habe.
Also innere Berufung heißt auch Zeit zu haben für die Menschen. Das ist doch das Wesentliche eigentlich, der wesentliche Moment, Zeit zu haben, zuzuhören und auch also Raum zu geben und auch die Menschen zu tragen ein Stück in der Seelsorge. Oder aufzufangen, will ich es nennen. Ich will es auffangen nennen, ja, das ist eigentlich ein schöner Begriff.
Ich komme gerade von einem Schulungskurs für Diakone der unterschiedlichen Diözesen hier im Westen und im Osten Deutschlands. Das heißt, wir trainieren unsere Leute tatsächlich darin, Gesprächsführung unterschiedlichster Art bei Erstkommunion, in Trauersituationen, in Krisensituationen tatsächlich zu machen. Das heißt, unsere Leute sind in diesen Situationen tatsächlich ausgebildet.
Ist das neu, so eine Form der Ausbildung?
Also das ist jetzt ehrlicherweise nicht neu, sondern das zieht sich schon auch als ein roter Faden durch, zu sagen, wie führe ich ein seelsorgliches Gespräch, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wie gehe ich damit um, was ich höre, wie reagiere ich darauf. Das sind Ausbildungsformen, die wir schon länger in unserem Portfolio haben.
Da wir gerade beim Thema Ausbildung sind, wie bildet man aus, wie bildet man fort, was wird angeboten zum einen? Und was müsste noch stärker nachgefragt werden bzw. angeboten werden? Herr Weißkopf, fangen Sie an.
Also es gibt Ausbildungswege, gibt es, wenn man Priester werden möchte, über das Collegium Albertinum, Theologenkonvikt und Priesterseminar und für pastorale Gemeindereferenten über theologische Universität oder katholische Fachhochschule. Aber ich glaube, das Spannende ist zu sagen, ein Thema, das auch durch die Studie immer mehr in den Fokus gelangt, ist die Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Zu sagen, nicht nur ausbilden hin auf Tätigkeit, sondern dass die Persönlichkeit des Seelsorgenden sich auch nochmal entwickeln kann. Wie gelingt das, wirklich in einer reifen Persönlichkeit Seelsorge zu betreiben? So. Und das ist eine wirkliche auch Herausforderung, Zukunftsaufgabe, wo wir sicherlich auch noch Potenziale entdecken können.
Und wie entwickelt man Persönlichkeit, Herr Jacobs?
Wie entwickelt man Persönlichkeit? Ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen. Erstmal muss jeder Seelsorger, jede Seelsorgerin selbst für sich erkennen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, woran muss ich arbeiten? Vor allem die Arbeit an den eigenen Stärken. Das ist das, was die Einzelperson tun muss. Also die Herausforderung, selber für sich gut an seinen eigenen Möglichkeiten zu arbeiten. Und die andere Sache ist die, dass unsere Diözesen, auch die Ordensgemeinschaften, immer wieder gucken müssen, welche Fortbildungsprogramme müssen wir den Leuten anbieten. Und das hat tatsächlich jede Diözese. Es gibt, glaube ich, keinen Seelsorger, keine Seelsorgerin, die nicht jährlich eine Fortbildung macht, wie in anderen großen Berufen auch. Und da gibt es unterschiedlichste. Da gibt es Ausbildungen oder Fortbildungen in Predigt, da gibt es Ausbildungen in Gesprächsführung, da gibt es Ausbildungen in Management, selbstverständlich. Und das gehört einfach dazu.
Ja, wir haben sehr viel über Arbeitszufriedenheit jetzt auch schon gesprochen, auch über Arbeitsorganisation. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist auch das Teamwork, das Klima, die Teamarbeit, auch ein ganz wichtiger Moment in der Seelsorge, Herr Jacobs. Haben Sie auch herausgefunden in der Studie, haben Sie es nochmal bestätigt, ne?
Ja, das haben wir sicher herausgefunden und zwar zunächst mal haben wir einfach festgestellt, es ist nicht die Größe der Seelsorgseinheit, die ein positives oder negatives Klima, die einen großen oder kleinen Stress ausmacht. Das ist es nun wirklich nicht. Das hat uns selber überrascht und das überrascht auch viele Seelsorgerinnen und Seelsorger. Also die Größe der Einheit schwankt in Deutschland zwischen 1.000 und über 30.000, 40.000 Leute. Es gibt Diözesen, die haben eine Seelsorgseinheit einer Größe von 40.000. Da fragt man sich, wie schaffen die das? Die schaffen das einfach mit einem guten Team. Und diese Teamarbeit ist tatsächlich für die Diözesen das Entscheidende und für die Leute, die in diesen Teams stecken. Aber da wird Herr Weißkopf aus Erfahrung was sagen zu können.
Neben der persönlichen Passung, passt eine Person auf diese Stelle, ist die Frage, passt eine Person in das Team heute mitentscheidend? So. Da ist der Umgang mit dem vorgesetzten Pfarrer. So. Welchen Leitungsstil hat der vorgesetzte Pfarrer? Arbeitet er autoritär oder lässt er auch zu, dass die Charismen und Begabungen der anderen Teammitglieder wirklich zum Tragen kommen, wenn es nicht seine eigenen sind? Die Frage von, arbeitet man weiter im Sinne von Zuständigkeitsbereichen? Das ist dein Zuständigkeitsbereich, das ist mein Zuständigkeitsbereich. Gibt es innerhalb eines Teams die Möglichkeit auch einer kollegialen Unterstützung? Denn diese Teams sind ja oftmals eine Dienstbeziehung, aber durchaus, wenn man sie richtig versteht, ja auch ein Stück eine geistliche Gemeinschaft, weil sie Träger dieser Botschaft sind. Und ich glaube schon, dass in dieser Frage der Teamzusammensetzung zukünftig noch Potenziale stecken. So. Wobei aber klar ist, dass immer auch ein Pfarrer als kanonischer Pfarrer derjenige ist, der als Pfarrer für eine Pfarrei ernannt wird.
Vielleicht ist vielen noch nicht so richtig klar, auch unter uns Seelsorgern, aber auch unter vielen Leuten, die einfach so mit Kirche weniger zu tun haben, nicht so klar, Seelsorge ist im Wesentlichen heute Teamarbeit. Unsere Teams sind in der Zwischenzeit sehr groß. Die schwanken in den Größen zwischen, sagen wir, 4 und ohne weiteres 20 Leuten. Und das muss man ja lernen, miteinander zusammenzuarbeiten. Und wenn das gut klappt, dann ist das für alle sehr motivierend und für diejenigen, die Seelsorge suchen, eine positive Möglichkeit, auch mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Seelsorgerinnen und Seelsorger davon zu profitieren.
Aber erst in einem größeren Team ergibt sich ja auch die Möglichkeit, nochmal nach verschiedenen Charismen einzusetzen. Wenn ich nur zu zweit bin, habe ich zu viel Funktionalität und kann weniger auf Charismen eingehen. Das heißt, in einem größeren Team gibt sich durchaus auch nochmal andere Entwicklungsmöglichkeiten.
Die bundesweit erste katholische Seelsorgestudie kommt zu überraschenden Ergebnissen. Weiter im Studio Professor Dr. Christoph Jacobs von der Theologischen Fakultät in Paderborn und Stefan Weißkopf vom Erzbistum Köln. Wir haben jetzt schon viel gesprochen über Organisationsstrukturen, über Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung. Lassen Sie uns noch über die Gesundheit sprechen, über Gesundheitsförderung von Seelsorgern, über Gesundheitsvorsorge, über Gesundheitsfürsorge. Es gibt natürlich auch Seelsorger, die Depressionen haben. Es gibt Seelsorger, die Süchte haben. Es gibt Seelsorger, die Zweifel haben. Selbstzweifel, Burnout haben wir schon angesprochen. Sie haben den sehr interessanten Begriff, Herr Jacobs, in die Studie auch mit aufgenommen, Begriff der Salutogenese. Ich will den kurz erklären von dem US-amerikanischen und israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky. Der hat Salutogenese, ich will es mal nennen, als Gesundheitsfürsorge im Gegensatz zur pathologieorientierten Sichtweise, dem der Abwesenheit von Krankheiten. So könnte man das ganz grob umrissen beschreiben.
Ja, das kann man ohne weiteres sagen. Dieses Wort Salutogenese ist ein Kunstwort, was man ganz einfach übersetzen kann in eine Frage. Nicht mehr, was macht Menschen krank, sondern die ganz einfache Frage, was macht Menschen gesund? Ich mache da mal an einem Beispiel. Die ganze Umwelt ist voll Krankheitserregern. Dass jemand krank wird, das ist relativ leicht erklärbar. Aber die Frage, warum werden und bleiben Menschen eigentlich angesichts so vieler Krankheitserreger, Stressoren so gesund? Das ist auch diese Frage, die uns in der Seelsorgestudie dann beschäftigt hat und die wir dann durch unsere Studie durchbuchstabiert haben. Also warum bleiben Seelsorgerinnen und Seelsorger so gesund? Und da haben wir unterschiedliche Faktoren herausgefunden.
Ist diese Arbeit, die die Seelsorger machen, sogar gesundheitsförderlich, wenn wir diese Lebenserwartungsperspektive uns angucken? Und Salutogenese heißt ja der Erhalt und die Förderung von Gesundheit. Also tragen die Arbeitsstrukturen bzw. die Arbeit an sich auch dazu bei, dass man da Salutogenese macht, ohne es zu wissen vielleicht?
Das wird man ohne weiteres sagen können. Und zwar das Salutogenese-Konzept hat ja drei große Beine, auf denen es steht. Einmal, ich muss meine Welt verstehen, ich muss meine Welt ordnen, das ist das erste Bein. Das zweite Bein, ich muss meine Welt gestalten können. Und das dritte Bein heißt, ich muss mich in meiner Welt engagieren können. Und Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen sozusagen mit ihrer eigenen Existenz und mit dem seelsorglichen Programm für alle drei Beine. Sie verkünden ein Konzept von der Welt, dass die Welt verstehbar ist. Sie glauben, dass die Welt gestaltbar ist und dass es auch ein Auftrag ist, die Welt zu gestalten, wie Gott selber auch den Menschen an den Menschen gesehen hat. Und vor allem, dass die Welt ein Ort ist, wo es sich lohnt, sich zu engagieren. Für die Menschen und für sich selbst. Und das ist offensichtlich eine Art Gesundheitsprogramm. Und jetzt kommt es hinzu, alle Religionen der Welt, nicht nur die katholische Kirche, alle Religionen der Welt wissen eigentlich ziemlich gut, was es heißt, gesund zu leben.
Ja, an dieser Stelle würde ich mir auch wünschen, dass es uns gelingt, auch nochmal im Sinne eines Gesundheitsmanagements auf die uns anvertrauten pastoralen Dienste zu gucken. So, auf der einen Seite pastoral Gemeindereferentinnen und Referenten, für die gibt es im Erzbistum Köln schon ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Da wird man die Frage stellen müssen, wo ist da die Möglichkeit, das noch qualitativ zu verbessern. Für die Kleriker aber gibt es das eigentlich noch nicht. So, und das wird auch eine Herausforderung in der Zukunft sein, zu gucken, wo sind Möglichkeiten, das eben auf alle Berufsbilder auszudehnen.
Gerade ist in diesen Tagen durch die Medien gegangen, dass viele Menschen in Europa einfach zu dick sind. Dazu gehören auch die Seelsorgerinnen und Seelsorger. Wir haben auch einen großen Anteil. Da könnte man einfach sagen, die könnten da im Bereich Gewicht ein wenig mehr auf ihre Gesundheit achten und in Bewegung investieren.
Also Essen aus Frust, Herr Weißkopf, Herr Jacobs. Also Essen ist ja, hat ja immer mit Lust zu tun, mit Bedürfnisbefriedigung. Aber wenn es zu viel ist, dann will man eigentlich was, ein Defizit oder eine Angst oder auch eine Lust oder so weiter, in das Essen auch rein interpretieren.
Wenn das so einfach wäre, dann wäre ich froh. Aber ich glaube nicht, dass wir es damit in den Griff kriegen. Ich glaube, dass es eine Art Gesamtprogramm geben muss in der heutigen Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die von allem zu viel hat, auch vom Essen. Und da braucht es eine Art Gesundheitsfürsorge angesichts von zu wenig Bewegung, angesichts von zu viel Sitzen, angesichts von zu viel Sitzungen, zum Beispiel auch beim pastoralen Personal.
Ja, die Sitzungen, die möchte ich noch ansprechen, Herr Weißkopf. Also Autonomie und Selbstverwirklichung ist eine schöne Herausforderung, kann aber auch zum einen zu Ängsten führen. Auf der anderen Seite bleibt noch Platz für die Seelsorge, wenn immer mehr konferiert, gemietet wird, sich getroffen wird, sich untereinander auch im Team abgestimmt wird. Wie füllt man dieses Spannungsfeld auch sinnfüllend und auch zugunsten der Menschen aus?
Deshalb gilt ja auch hier der Grundsatz, der Blick auf die Person ist wichtiger als der Blick auf die Struktur. Und dennoch kann Arbeit nicht konzeptionslos sein. Aber wie können Konzepte den Blick auf den Menschen unterstützen, ohne dass die Konzepte zum Selbstzweck werden? So, und das hat auch mit der Frage zu tun, sind unsere Sitzungen effizient und brauchen wir alle Sitzungen, die wir im Moment haben?
Herr Jakob, Sie haben das auch in der Studie die Frage gestellt, wie können Berufszufriedenheit, Engagement, Gesundheit, darüber haben wir gerade schon gesprochen, und auch die spirituelle Kraft von Seelsorgern und Seelsorgerinnen gefördert werden. Zum Beispiel die Frage stellt sich dann, wo bleibt für mich dann als Seelsorger noch Zeit für das Gebet?
Das ist für Seelsorgerinnen und Seelsorger eine entscheidende Frage. Wo ist denn eigentlich meine spirituelle Verankerung? Wir finden heraus, und das ist vielleicht eines der prägnantesten Ergebnisse, das wir haben, die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Zeit in das Gebet investieren, vor allem das private, persönliche Gebet. Je mehr sie investieren, umso zufriedener, engagierter, motivierter sind sie. Also ein schöneres Ergebnis eigentlich für unsere eigene Profession hätten wir nicht finden können. Man könnte auch umgekehrt sagen, je mehr das bedroht ist, diese persönliche Zeit, umso bedrohter ist die eigene Existenz. Also positiv, wenn es uns gelingt, individuell, aber auch in unserer kirchlichen Arbeit, die Zeiten für das Gebet zu sichern, für die Zeiten der Messfeier, für das Stundengebet, aber vor allem für das private Gebet, umso zufriedener, aber auch gesünder werden die Leute sein, ohne das Gebet zu verzwecken. Es geht im Gebet um Gott, aber es geht auch im Gebet um die eigene Verankerung.
Ich glaube, das ist ja auch eine der Herausforderungen. Oftmals hat man vielleicht auch als Hörer das Gefühl, wie sollen die das alles schaffen, Seelsorger? Wo finden die noch Zeit zum Gebet? Ich würde die Perspektive gerne wechseln und sagen, die Herausforderung ist es, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die genau das berücksichtigen, die sowohl für den Seelsorger wie auch für Menschen in der Pfarrei Zeiten für Gebet ermöglichen. Das kommt nicht nur add-on als Sahnehäubchen dazu, sondern ist wirklich grundlegend für unser Fundament, gerade als Seelsorger. Ich glaube, dass wenn dieses Fundament stimmt, Berufung, Christusbeziehung, aber durchaus auch eine reife Persönlichkeit in dieser Christusbeziehung, die offen ist, auf Menschen zuzugehen. Wenn dieses Fundament stimmt, und das hat viel mit Spiritualität zu tun, glaube ich, dass wir um eine pastorale Zukunftsperspektive des Erzbistums Köln uns keine Sorgen machen müssen, sondern dass wir die Potenziale heben können, die wirklich auch in den Personen da sind.
Stellen wir uns mal einen Menschen vor, der möchte einen Seelsorger sprechen und die beste Entschuldigung in Anführungsstrichen, die ein Suchender gerade bekommen könnte, ist, der Pfarrer oder die Seelsorgerin ist gerade beten, kommt in 5 Minuten.
Brauchen wir
Betet ja. für Sie.
Sehr schön.
Aber brauchen wir dann vielleicht so eine Art Stundenplan oder einfach nur Räume, die dann auch autonom entschieden werden können, um auch, Sie haben immer gesagt, Herr Weißkopf, gerade eben nochmal, die Möglichkeit schaffen und so weiter. Aber wie schafft man dann ganz praktisch die Möglichkeit? Weil auf der anderen Seite die Angst natürlich, was aus der Studie auch immer wieder ein bisschen durchscheint, die Angst, zerrieben zu werden in den Strukturen. Auf der anderen Seite sagen Sie, wir müssen Räume schaffen, wir müssen uns der Herausforderung stellen. Wie konkret?
Das sagen Sie ja immer auch mit Ihrem Wort der Autonomie sozusagen. Welche Freiheit lassen wir einem Menschen, sich selbst zu organisieren? Aber Aufgabe der Diözese muss es aus meiner Sicht schon sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die klar sind, dass er das auch kann. Er kann sich nicht selbst um Rahmenbedingungen kümmern, die er selbst noch gestalten muss. Die Rahmenbedingungen müssen klar sein, aber in diesen Rahmenbedingungen braucht er auch eine Freiheit, sich selbst zu organisieren und sich selbst seinen Freiraum auch auszunutzen fürs Gebet.
Herr Jakobs?
Einen Stundenplan fürs Beten, glaube ich, braucht jeder. Ob ich nun Seelsorger bin oder nicht Seelsorger bin, die Zeiten werden unterschiedlich sein, aber einen persönlichen und gemeinschaftlichen Stundenplan kann man jedem nur raten.
Sie haben ja an der Studie, das Erzbistum hat ja auch an der Studie mitgearbeitet. Wie kann man sich weiter über die Studie informieren? Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Herr Jacobs, kann man irgendwo etwas nachlesen? Gibt es eine Internetseite, die Sie haben? Oder wo kann man sich noch weiter Informationen beschaffen?
Am weitesten im Moment ist fortgeschritten die Website www.seelsorgestudie.de oder www.seelsorgestudie.org. Und wir werden immer mehr Informationen auf diese beiden Websites stellen. Und wir werden natürlich auch das Anliegen haben, möglichst viel auch schriftlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber das ist erst im Entstehen. Wir informieren erstmal die Seelsorgerinnen und Seelsorger selbst. Und dann geht es weiter an die gesamte Öffentlichkeit.
Im Erzbistum Köln hat die Information der Seelsorgerinnen und Seelsorger über die Ergebnisse der Studie stattgefunden. Und die Herausforderung ist jetzt, mit ihnen gemeinsam zu überlegen, welche Konsequenzen wir auch daraus ziehen.
Das ging aber richtig schnell. Also die ist ja gerade erst aktuell erschienen. Ne? Und schon sind die Seelsorger informiert.
Ja, wir dachten auch da dem Forscherteam, dass das so möglich war. Und der Professor Jacobs war auch selbst in Köln bei den Seelsorgerinnen und Seelsorgern und hat die Ergebnisse vorgestellt. Und auch in der Rückmeldung der pastoralen Dienste war das eine äußerst fruchtbare Veranstaltung. Ja.
Wir haben tatsächlich das Anliegen, nicht nur die Seelsorgerinnen und Seelsorger darüber zu informieren, die Verantwortlichen zu informieren, sondern auch vor allem die Gläubigen mit auf den Weg zu nehmen. Denn es ist ja auch die Frage, wie werden diese Ergebnisse in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Und das ist eins unserer ganz großen Anliegen.
Ein offenes Ohr macht glücklich, so habe ich diese Sendung genannt. Die erste bundesweit größte katholische Seelsorgestudie ist jetzt aktuell erschienen. Ich danke meinen Gesprächspartnern, zum einen Professor Christoph Jacobs. Er ist Pastoralpsychologe und Pastoralsoziologe an der Theologischen Fakultät in Paderborn und Stefan Weißkopf vom Erzbistum Köln. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie gekommen sind. Hat mich sehr gefreut. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich eine gute Zeit, Gottes Segen und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, mein Name ist Peter Kolakowski.